Hallo, mein Name ist Jan Jessen. Ich bin Krisen- und Kriegsreporter. In meinem Podcast im Krisenmodus nehme ich euch mit auf meine Reisen in Gebiete, die sonst gemieden werden. Begleitet mich und hört Geschichten von Betroffenen. Im Krisenmodus findet ihr auf allen Podcast-Plattformen.
Und vor allen Dingen würde ich auch mal den Salzstreuer ab und zu mal vom Tisch verbannen. Da gehört er nämlich nicht hin. Gerade wenn ich nicht weiß, ob ich wirklich einen hohen Salzbedarf habe, also eher vorsichtig damit umgehen. In Sommermonaten manchmal natürlich einfacher zu greifen auch, aber sonst, ja, der Salzstreuer gehört nicht auf den Tisch.
Fit und gesund mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Mein Name ist Anja Mattis und ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Ingo, über dein Frühstück haben wir ja schon häufiger gesprochen. Wir wissen inzwischen, dass du Wert auf vielseitiges Frühstück legst. Was bevorzugst du denn dann? Die Müsli- und Marmeladenvariation oder bist du eher der herzhafte Typ?
Nee, ich bin schon eher der Müsli-Typ, das muss man schon sagen. Aber jetzt kommt es, wir reden ja heute über Salz. Am Sonntag fehlt niemals das Frühstücksei mit Salz. Frisch gekocht, butterweich, ja, das ergeht mir jetzt schon ein bisschen. Zunge, ja, wirklich, ist das lecker, das mache ich immer hier.
Das kenne ich auch schon seit langem. In unserer Familie gab es am Wochenende immer ein Frühstücksei für jeden. Aber dann kam häufig der Kommentar von meinen Eltern, Salz nicht so viel. Und mittlerweile sage ich das jetzt selbst zu meinen Kindern. Kennst du das auch?
Ich kenne das auch. Seit vielen Jahren geistert das ja immer noch mal rum. Wir werden ja heute darüber reden. Aber man muss ja nicht immer auch nur Salz. Es gibt ja unheimlich viele andere Möglichkeiten, so ein Eis zu verschönern und zu versüßen oder wie auch immer. Mit frischen Kräutern, mit Gewürzen, mit Chili, Muskat. Ganz tolle Sachen. Also insofern, ja, das Ei braucht nicht Salz. Aber mit Salz schmeckt es manchmal alles besser.
Eine Prise Salz gehört ja seit jeher immer wieder zu bestimmten Zubereitungsformen. Also eine Prise Salz im Haferbrei gab es früher oder im selbstgebackenen Kuchen. Dadurch sollten die natürlichen Aromen besser zur Geltung kommen. Ist das so?
Es ist in der Tat so. Das ist ein Geschmacksverstärker. Und wir wissen ja, mit Salz schmeckt alles besser in der Regel. Das ist ja wie bei Fett auch. Und Salz wird ja auch gerade von der Industrie sehr stark eingesetzt. Weil letztendlich ein Geschmacksträger und der hebt viele Noten hervor, die sowieso in diesem Gericht sind. Insofern ja, Salz hilft, besser zu schmecken.
Genau, darum soll es heute gehen. Wir wollen unseren Salzkonsum etwas näher betrachten. Du hast es gerade gesagt, vieles schmeckt ungesalzen einfach fade. Fakt ist aber auch, dass wir davon meistens mehr essen, als uns gut tut. Wie viel ist zu viel? Und wie wirkt sich ein hoher Salzkonsum sowohl kurzfristig als auch langfristig auf unseren Körper aus? Und auf der anderen Seite, welche lebenswichtigen Funktionen erfüllt Salz? Werfen wir mal zunächst einen Blick auf das Salz und seine Geschichte. Seit wann ist Salz ein elementarer Teil der Esskultur?
Da müssen wir ganz weit zurückgucken. Also selbst nach Babylonien wurde Salz, und das ist ja, glaube ich, auch immer noch bekannt, weil man da mit sehr viel konservierende Momente auf Lebensmittel ausüben konnte. Getöfeltes Fleisch beispielsweise. Wir wissen das ja von Schinken oder ähnlichen Dingen, die wurden in Salz eingelegt, eine Salzlake, und blieben damit einfach länger frisch. Es wurde sogar Kriege um Salz geführt. Im Römischen Reich bekamen Legionäre sogar als Sold neben Münzen eine Ration Salz ausbezahlt. Und so wurde Salz irgendwann mal zu einem ganz wertvollen Handelsmomentum. Und ja, auf der Fernstraße nach Europa wurde sogar das weiße Gold genannt. Also insofern, ja, es ist sehr wertig gewesen, weil es selten war, auch mittlerweile leider zu einem Industrieprodukt geworden, mit einem schlechten Image. Was ich gar nicht so richtig finde.
Wann fingen denn überhaupt die Wissenschaftler an, sich mit Salz zu beschäftigen?
So Anfang des 19. Jahrhunderts, also ist noch gar nicht so lange her, so gute 200 Jahre. Dort wurde der englische Chemiker Humphrey Davy auf das Kochsalz aufmerksam. Und er wusste mittlerweile dann, dass es, also das untersucht hat, dass aus zwei großen Elementen besteht, natürlich Natrium und Chlor. Deswegen heißt es Natriumchlorid, NaCl. Und das ist das klassische Kochsalz, was wir in den verschiedensten Varianten, sei es so teuer, wie es eben in guter Verpackung zu finden ist oder einfach nur als Industrieprodukt. Es ist immer Natriumchlorid.
Ohne die geht es nicht, ohne diese Elektrolyte. Wozu genau braucht unser Körper Salz?
Wir wissen ja, dass wir Elektrolyte immer brauchen, weil sie vom Wort her ja schon sinngebend elektrische Prozesse im Körper stimulieren und unterstützen oder es überhaupt möglich machen. Und das bedeutet also ganz viel Erregung in der Muskelzelle beispielsweise oder auch in Denkprozessen. Auch am Herzmuskel läuft nur ab, wenn wir ausreichend die richtigen Elektrolyte im Organismus haben. Dafür ist es auch darüber hinaus noch zuständig für unseren Flüssigkeitshaushalt. Natrium beispielsweise hilft zu speichern, dass wir Wasser, wenn wir Wasser getrunken haben, in unserem Körper auch festzuhalten. Wir brauchen es für die Verdauung, für den Knochenaufbau, für den Abbau und so weiter und so fort bestimmter Strukturen. Heißt also, Elektrolyte, zwar nur in Spuren, sind an vielen physiologischen Prozessen beteiligt.
Also wir brauchen Salz. Vom weißen Gold sind wir aber inzwischen weit entfernt. Eine Packung Salz im Discounter kostet weniger als 50 Cent. Salz ist inzwischen das einfachste Mittel, um fade Gerichte aufzupeppen.
Und das ist auch genau die große Gefahr. Die Industrie sucht ja immer nach billigen Dingen, um es etwas schmackhaft zu machen. Und da ist nach und nach einfach irgendwie zu viel Salz in unser Essen geraten. Billig und der Geschmack von ganz minderwertigen Nahrungsmitteln wird so ein bisschen aufgepeppt. Also die werden veredelt. Und für die Nahrungsmittelindustrie, die reiben sich die Hände, weil es ein richtiger Coup. Also wir haben Geschmack, obgleich es total billig produziert ist und dabei hilft das Salz.
Wir haben ja einen Bundesgesundheitsminister, Karl Lauterbach, der sich seit über 30 Jahren salzfrei ernährt oder zumindest sehr salzarm. Er kocht ohne Salz, isst kein normal gesalzenes Brot und auf eingelegte Oliven verzichtet er angeblich auch. Ist diese drastische Askese wirklich sinnvoll?
Weil ich verstehe sowieso grundsätzlich nicht und in diesem Fall auch nicht. Das heißt also, nein, natürlich brauche ich Salz. Wir brauchen eben Salz, wie vorhin schon mal beschrieben, um insbesondere auch bestimmte Prozesse, neurophysiologische Prozesse im Körper zu stimulieren und aktiv zu gestalten. Ohne Salz würden wir versterben beispielsweise. So gravierend ist das. Deswegen, wenn zum Beispiel Menschen viel zu viel trinken, zum Beispiel nachdem sie sich geschwitzt haben, Durchfall gehabt haben, ist das hochgefährlich. Weil plötzlich die Konzentration von zu wenig Natrium einfach dazu führt, dass bestimmte physiologische Prozesse im Körper nicht mehr stattfinden. Also tödlich kann es sogar enden, wenn zu wenig Elektrolyte im Körper sind. Also deswegen auf Salzarmut zu setzen, halte ich falsch. Gerade auch, wenn ich zum Beispiel mal an Oma und Opa in stationären Pflegeheimen denke, wo ja häufig eben salzarme Kost angeboten wird. Und wenn ich salzarme Kost anbiete, heißt das gleichzeitig auch, durch das Fehlen des Salzes kann Opa und Oma zu wenig Flüssigkeit im Körper speichern. Und dann wundern wir immer, dass Opa und Oma dehydriert sind. Das heißt also, immer in der Kombination von ausreichend Flüssigkeit müssen wir auch immer über das Salz nachdenken, weil nur in der Kombination, das wissen wir vom Reis, von der Nudel, nur in der Kombination Salz und Wasser bleibt es letztendlich auch, bleibt die Nudel auch schmackhaft. Bin ja häufig in Italien, schau mal, da machen die Italiener, geben da 2 Gramm Salz in das Spaghetti-Wasser und nur dadurch schmecken die. Und übrigens sofort Salz und nicht erst danach. Und deswegen muss zum Beispiel ja auch jede Hülsenfrucht, die Linse, auch immer mit Salzwasser gekocht werden, weil nur dadurch, dass Salz im Wasser ist, kann die Linse auch das Wasser aufnehmen und Muka, nur dadurch schmeckt sie auch besser.
Die Frage ist aber, wie viel Salz am Tag ist denn erlaubt?
Ja, da gehen so ein bisschen die Geister aber voneinander entfernt. Wenn wir uns mal so ein bisschen auf die Weltgesundheitsorganisation beziehen, konsumieren wir schon ein wenig viel, in der Regel. Insbesondere, wenn wir Industriefood essen, wie wir gerade schon mal beschrieben haben. Es liegt etwa so bei 5 bis 6 Gramm. Benötigen wir jeden Tag. Das ist ja ein Teelöffel, ein gestrichener Teelöffel, so kann man es ein bisschen sagen, vielleicht ein bisschen angehäuft. Einige sagen auch bis zu 8 Gramm ist auch möglich. Und wir haben in der Regel wirklich einen Konsum von deutlich über 8 Gramm. Wir liegen bei 10, manchmal sogar 12 Gramm, je nachdem, wie wir uns ernähren. Insofern bräuchten wir normalerweise nicht darauf zu achten, denn die Industrie schiebt uns überall das Salz unter, außer ich habe einen erhöhten Bedarf, wie bei Sportlern beispielsweise.
Und welche gesundheitsschädigenden Folgen kann ein zu hoher Salzkonsum haben?
genau darauf bezieht sich die Medizin ja immer. Wasser wird durch Salze im Körper gebunden. Das heißt, wir haben viel Flüssigkeit im Körper. Und habe ich viel Flüssigkeit im Körper, müssen andere Flüssigkeiten, wie zum Beispiel das Blut, dagegen arbeiten. Das heißt, viel Wasser gebunkert im Körper führt immer dazu, dass möglicherweise die Gefahr droht, einen hohen Blutdruck zu bekommen. Und deswegen bitte auch immer darauf achten, wenn Blutdruck gemessen wird, bitte immer im Liegen, ja, damit sich die Flüssigkeit erst verteilen kann. Eine ganz wichtige Botschaft wird ja meistens nicht gemacht. Bitte messt den Blutdruck im Liegen. Und das erst nach gewissen Zeit, damit sich das Wasser im Körper verteilen kann, weil Wasser eben auf den Blutdruck Einfluss nimmt. Und wenn wir wissen, dass Blutdruck hoch ist, heißt das gleichzeitig natürlich auch Schlaganfallrisiko, Herzinfarktrisiko, ja, ist auf jeden Fall erhöht. Genau deswegen geben ja auch viele Ärzte ihren Patienten dann Diuretika, damit das Wasser wieder aus dem Körper herauskommt. Ob das richtig ist, möchte ich an dieser Stelle nicht beurteilen, aber der Druck in den Blutgefäßen steigt einfach, wenn zu viel Wasser im Körper ist. Vor allem, wenn es lokal begrenzt ist.
Reagieren wir denn eigentlich auch, wenn sich so unser Blutdruck im Normalbereich befindet, mit einem Blutdruckanstieg auf Salz grundsätzlich?
Salz führt nicht zu hohem Blutdruck. Ja? Salz wird nur in Kombination mit viel Flüssigkeit gespeichert zu hohem Blutdruck. So muss man es beschreiben. Also insofern ja. Salz ist eine ganz natürliche Größenordnung, die wir erstmal nicht negieren, auch das Image gar nicht so schlecht herausarbeiten sollten. Allein durch den Salzkonsum, immer nur in Kombination mit der Flüssigkeit, wird es zu einem Problem.
Wer hätte das gedacht?
Jetzt sagt man aber, jeder Dritte sei salzsensitiv. Was heißt das denn?
Ja, so muss man es ja wirklich sagen. Je schneller wir das Salz wieder auf der Toilette ausschwemmen, desto besser ist es für unseren Blutdruck. Und da wissen wir ja, bei einigen geht das schneller als bei anderen. Bei anderen, die laufen schneller zur Toilette als anderen. Das heißt, also der Bearbeitungsprozess und damit auch die Ausscheidung des Salzes ist einfach unterschiedlich bei vielen Menschen. Und deswegen, jeder Dritte ist salzsensitiv. Das heißt also, er reagiert anders, eher mit einem Sparmodus, was das Salz betrifft, als andere. Und das ist eine höhere Gefahr.
Und wie können wir selbst herausfinden, ob wir salzsensitiv sind?
Ja, da gibt es einen einfachen Test. Ich würde einfach mal versuchen, 3 Tage salzarm zu essen und dann 3 Tage viel Salz. Und dann sieht man schon, wer salzsensitiv ist, der wird an 3 salzigen Tagen etwa 1 bis 2 Kilo zunehmen. Flüssigkeit ist das dann aber nur. Es ist kein Fett. Das heißt also, wie reagiere ich auf das Salz? Heißt letztendlich, wie viel Wasser binde ich in kurzer Zeit? Und wenn ich das erkenne nach einem Salzarmzeit, wo ich an sich auch dann Wasser verlieren müsste, heißt das, wenn ich dann zu viel Salz konsumiere und ich nehme zu, ist das immer eine hohe Sensitivität, die ich habe, weil ich einfach viel Flüssigkeit im Körper speichere.
Du hast es eben schon ein bisschen erwähnt. Wann steigt in unserem Körper der Bedarf an Salz?
Ja, Sportler ist ganz klar, Schweiß führt immer dazu, dass auch Mineralien, Elektrolyte mit ausgeschüttet werden. Also wer viel schwitzt, in den Sommermonaten beispielsweise, braucht immer eine erhöhte Salzzufuhr. Sportler sowieso. Da auch ein kleiner Tipp, gerade wenn man zum Beispiel länger sportlich unterwegs ist, empfehle ich immer, so nach einer Stunde sollte man immer auf 1 Liter Wasser etwa einen halben Teelöffel Salz konsumieren, reinrühren selber, dann ist man immer safe. Also 1 Liter Wasser immer anreichern mit einem halben Teelöffel Salz, dann ist die Kombination für den Körper optimal. Gerade bei Durchfall wissen wir auch, ja, wo viel Flüssigkeit verloren geht, brauchen wir einfach mehr Salze. Also immer, wo Wasserverlust entsteht, brauchen wir einfach einen erhöhten Bedarf an Salzen, insbesondere also an Natrium.
Mal eine ganz doofe Frage.
Warum sind denn Schweiß und Tränen salzig?
Ja, genau aus dem Grunde, dass die Schweißdrüsen, die natürlich sondern Salz ab. Und das Salz zieht dann die Flüssigkeit nach. Und das bedeutet also quasi, dass über das Salz die Flüssigkeit nach außen getragen wird. Und insofern die Schweißdrüsen produzieren also quasi erst das Mineral im weitesten Sinn, um dann das Wasser auszuscheiden. Und damit kühlen wir einfach ab. Deswegen schmeckt das Ganze salzig. Also Tränen und Schweiß müssen salzig schmecken, sonst wäre es nicht gut.
Was kann denn passieren? Wie reagiert denn mein Körper gerade so bei sportlicher Betätigung, wenn wir einen Salzmangel haben?
Ja, Herzrhythmusstörung, das ist klassisch beispielsweise. Ja, also erstmal werde ich natürlich müde, träge, ich kann die Leistung nicht erbringen, weil die Versorgung mit Wasser nicht mehr stattfindet. Also ich habe eine Dehydration, so kann man es fast beschreiben. Und auf der anderen Seite letztendlich ja, wenn sich dann sogar die Erregungsleitung verändert, dann ist klassisch das größte, auch die größte Sorge, die größte Angst, dass dann Rhythmusstörungen auftreten.
Bei den mediterranen Ländern, Da denke ich ja gleich an dicke Salzkörner auf dem Fisch, an Pimentos de Padron, in Salz eingelegte Oliven, salzigen Feta. Aber im Vergleich zu diesen Ländern hat Deutschland einen relativ hohen Salzkonsum. Woran liegt das?
Ja, wir haben ja vorhin schon über die versteckten Salze gesprochen. Und wir denken jetzt zum Beispiel nicht daran, dass in Backwaren Salz ist. Du hattest ja vorhin schon mal in Kuchen, gehört das einfach rein. Aber auch eben in fades Brot, was billig gebacken wird, bringt man gerne eben Salz oder Zucker hinein. Oder denk mal an die ganzen Wurstwaren, ja, die ganzen Salamis und Schinken beispielsweise. Auch die brauchen ja Salz. Auch im Käse, den wir auch reichhaltig konsumieren, ist ja auch häufig Salz drin. Heißt, wir haben so versteckte Salze, die wir einfach nicht so offensichtlich zu uns nehmen. Und insofern glaube ich auch schon, dass in Deutschland viel zu viel Salze gerade über diese Lebensmittel der Industrie zu uns genommen werden. Ja.
Ich kenne Menschen so aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die das Essen noch gar nicht gekostet haben, aber schon anfangen, kräftig nachzusalzen. Kann Salz auch süchtig machen?
Das sagt man ja. Ich kenne die auch übrigens. Süchtig dahingehend, dass man immer einen stärkeren Geschmack braucht. Das ist wie so eine Spirale. Du gewöhnst dich ja daran, einen Geschmack. Und dann brauchst du noch mehr Verstärker und noch mehr Verstärker. Und dann brauchst du noch mehr Salz, weil Salz eben ein ganz wichtiges Moment der Verstärkung ist. Ich war mal in einigen Mensen und Kantinen unterwegs. Und da steht ja manchmal neben der Kasse schon die Salzdose. Und einige, die überhaupt nicht probiert haben, gehen sofort zur Salzdose, bevor sie an den Tisch gehen. Und zack, 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 salzen sie da drauf. Und das ist natürlich wirklich eine Form der Sucht. Aber auch selbst produziert, weil getriggert, durch langjähriges immer überproportionales Salznutzen entsteht was damit.
Was gehört denn eigentlich zu den salzigsten Speisen? Kannst du ein paar Beispiele nennen?
Ja, natürlich die ganzen Dinge, die wir so gerade, die Salzstangen, Salzbrezel, aber auch der Salzhering, der hat übrigens 15 Gramm Salz pro 100 Gramm, eine ganz schöne Menge. Also mit einem Salzhering kämen wir mit unserem Salz Volumen, was wir so brauchen, schon 2 Tage aus. Also sehr, sehr viel Fertigprodukt. Eine der salzigsten Speisen ist natürlich auch die Pizza. Wer beim Italiener eine Pizza essen sollte, spätestens nach 2 Stunden später wissen wir alle großer Durst an. Genau, weil so viel Salz in den Körper hineingekommen ist. Und insofern, ja, immer aufpassen. Gerade auch bei diesen Fertigprodukten. Pizza ist so ein klassisches Beispiel. Aber auch Ketchup braucht sehr viel Salz drin. Oder die Pommes, die ja auch sehr stark gesalzen werden, ja. Das ist richtige Salzbombe.
Und der Kneipe stehen ja häufig gesalzene Erdnüsse oder Chips auf dem Tisch oder auf dem Tresen. Woran liegt es eigentlich, dass wir kurz nach dem Knabbern an Durst bekommen?
Also erstmal macht der Kneipier das ja auch bewusst. Dadurch, dass ich eben salzige Nüsse gegessen habe, habe ich mehr Durst und er steigert damit seinen Umsatz. Das ist schon klar. Aber das kommt natürlich darin, dass der Körper das Salz gerne verdünnen möchte. Und weil zu viel Salz im Verhältnis zur Flüssigkeit ist für den Körper auch nicht gut. Und so signalisiert er einfach, du musst was trinken. Und so bestellen wir das nächste Bier und der Kneipier, der freut sich.
Was können wir denn tun, um unsere Salzbilanz vielleicht ein bisschen zu verbessern? Also die Salzkörner von der Brezel kratzen oder das Nudelwasser nicht mehr salzen?
Auch sagt das kein Italiener. Ja, damit. Natürlich gehört es zu Nudelsalz. Aber das Entscheidende ist, auf Fertigprodukte zu verzichten. Denken wir mal an Drüse. Denken wir mal an Ketchup. Denken wir mal an Senf. Und vor allen Dingen würde ich auch mal den Salzfeuer ab und zu mal vom Tisch verbannen. Da gehört er nämlich nicht hin. Gerade wenn ich nicht weiß, ob ich wirklich einen hohen Salzbedarf habe. Also eher vorsichtig damit umgehen. In Sommermonaten manchmal natürlich einfach dazu greifen auch. Aber ansonsten, ja, der Salzfeuer gehört nicht auf den Tisch.
Pro Kilogramm Kochsalz sind 10 Gramm Rieselhilfen erlaubt. Welche Rieselhilfen sind problematisch und welche unbedenklich?
Gut, da kennt sich ja niemand so richtig mit aus. Ja, aber problematisch sind Ferrocyanide beispielsweise oder Siliziumdioxid und Silikate. Das steht aber auf dem Salz häufig nicht drauf. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Gut sind natürlich, wenn man von gut sprechen kann, Calcium ist ein natürliches Produkt. Oder Magnesiumcarbonat, auch ein natürliches Produkt. Also wenn Riesenhilfe, dann natürliche Riesenhilfen sollten da im Mittelpunkt stehen. Das heißt, Calcium oder Magnesiumcarbonat ist hier die beste Wahl.
Gibt es ja so Edelsalze, das schwarze Meersalz vom Himalaya oder Fleur de Sel von der Küste Südfrankreichs oder persisches Blausalz. Alles sehr teuer. Sind sie denn tatsächlich auch besonders gut für uns?
Also besonders gut würde ich sagen, nein. Sie schmecken schon anders. Ja? Ich habe auch eine spezielle Salzsorte, die aus Australien kommt. Mir möchte ich nicht über den Sender nennen, aber auch die nutze ich gerne, weil auch Couscous gehört schon ein besonderes Salz. Sie ist nicht ganz so teuer wie Fleur de Sel, aber schmeckt wirklich ausgezeichnet. Und ich kann mir das Ei nicht mehr ohne die vorstellen. Da würde ich niemals ein Industriesalz drauflassen, weil das ja bitter und scharf schmeckt beispielsweise. Ja? Das heißt, auch ein Frühstücksei gehört kein Industrieprodukt. Da wäre mir ein Meersalz. Und ich würde auch immer mit Meersalz kochen, weil es natürlich noch weitere andere Bestandteile besitzt. Aber ansonsten, der Preis sagt nichts über die Qualität bezogen auf die Gesundheit aus. Denn letztendlich landet im Körper immer Salz. Und das ist Natriumchlorid.
Stimmt das wirklich?
Einige Packungen schmücken sich ja mit einem Bio-Siegel. Gibt es wirklich Bio-Salz?
Wenn du mal überlegst, wo kommt das Salz her? Ja, dann wird es ja stellenweise im Bergbau abgebaut und das liegt Millionen von Jahren schon dort, wo die Frage sich Bio oder nicht Bio gar nicht gestellt hat. Salz ist ja ein Mineral und kein landwirtschaftliches Produkt, was gedüngt wird oder ähnliche Dinge. Und deswegen kann mir diesen Begriff Biosalz überhaupt nicht vorstellen, was damit gemeint ist. Das Einzige vielleicht, wenn es aus dem Meer kommt, dass da darauf geachtet wird, dass da keine Stoffe im Meer waren, die möglicherweise der Biologie widersprechen. Also vielleicht Pestizide oder ähnliche Ablagerungen oder mikroplastische Dinge. Ja, aber ansonsten ein Biosalz-Zertifikat macht in der Regel aktuell jedenfalls für mich überhaupt keinen Sinn.
Ja, wenn ich dann kein Meersalz zu mir nehmen möchte, dann verwende ich eben Steinsalz, oder?
Steinsalz ist, wie du schon sagst, besser, weil es aus Salin geworden wird. Also ganz unten. Und das ist letztendlich auch nichts anderes. Also Meersalz entstand halt nur vor Millionen von Jahren. Und dann trockneten die Meere aus und dann blieb einfach das Salz irgendwo in Stein gebunden und wie wir gerade auch schon mal über Mikroplastik gesprochen haben, damals waren die Meere einfach noch sauber. Mir ist schon ganz wichtig, dass wir ab und zu darauf achten, weil wir sind ein Jodmangelland. Ja, und deswegen sollte man schon immer darauf achten, dass wir ab und zu mal jodiertes Speisesalz nehmen sollten, weil Jod hat ja ganz viel Funktion auf hormonelle Prozesse. Es wird ja unter anderem an Schilddrüsenhormonen, wirkt es ja unmittelbar mit. Und wenn wir das zu wenig haben und wir sind ein Jodmangelland, dann kann über den Salzhaushalt in Kombination mit dem Jod einfach dort eben diese metabolische Grundfunktion einfach stabilisiert werden. Also wenn man darauf achten sollte, würde ich das immer tun, jodiertes Meersalz macht ab und zu Sinn.
Und woran erkennen wir einen Jodmangel?
Äußerlich wissen wir ja, als Kopf könnte als Zeichen sein, der klassische am Kehlkopf, aber auf der anderen Seite auch Antriebsarmut, weil eben bestimmte Hormone nicht mehr entwickelt werden können. Antriebshormone, denn die Schilddrüse ist ja das Gaspedal des Stoffwechsels, und wenn diese nicht mehr anständig arbeiten kann, kann es eben nicht mehr die Hormone des Antriebs optimal, des Stoffwechsels optimal fördern. Und das heißt Müdigkeit, Antriebsarmut oder auch für bestimmte Dinge, die Haare brechen, fallen aus, die Nägel brechen. Also das sind so ganz untrügerische Zeichen dafür, dass einfach dort im Stoffwechsel nichts funktioniert. Und das könnte am Jodmangel liegen.
Was können wir denn alternativ zu einfachem Kochsalz verwenden?
Ja, weißt du, die Welt der Kräuter, die bewundern wir doch alle so in den mediterranen Ländern. Die ist ja herausragend. Ja. Paprika, Rosmarin, Zwiebel, auch für mich eine tolle Quelle natürlich jeder Küche. Aber ohne Zwiebel geht ja fast gar nichts. Aber ohne Salz willst du mich noch so einigermaßen gehen. Aber Salbei und Knoblauch. Also, man wird auch merken übrigens, wenn man mal eine Zeit lang etwas weniger mit Salz gearbeitet hat, dafür mit anderen schmackhaften Gewürzen, werden wir feststellen, dass erstens das Bedürfnis nach Salz nachlässt, es plötzlich salzig schmeckt, was vorher gar nicht salzig geschmeckt hat, und vor allen Dingen erkennen wir, dass es eben nicht einseitig schmeckt. Über Kräuter oder Gewürze viel mehr Möglichkeiten zu variieren. Oder habt ihr schon mal mit Piment gearbeitet? Das vielleicht auch nach draußen. Das ist ja ein Allspice, also ein Allgewürz. Also damit mal zu arbeiten, ist sehr schön. Und wenn man das nutzt, brauchen wir nur ganz wenig davon. Dann wird das Salz gar nicht mehr so präsent oder notwendig, um geschmackvolle Lebensmittel ranzubringen.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Schwitzen und Salz, die Kombi, habe ich jetzt gelernt. Das gehört irgendwie zusammen. Also kannst du uns zum Schluss eine Übung verraten, die uns so richtig ins Schwitzen bringt, in der Regel. Dich wahrscheinlich nicht.
Das ist ganz einfach. Wir können überall uns körperlich so anstrengen, dass du in Schweiß kommst, indem du viele Muskelgruppen aktivierst. Und ich würde mir, auch wenn das vielleicht am Anfang erstmal für die meisten etwas komisch vorkommt. Auch wieder, wie immer, mein offenes Fenster. Morgens schlafe ich immer Fenster auf. Und dann machen wir einen Kniehebelauf am Fenster. Das heißt also, wir laufen quasi auf der Stelle, aber die Aufgabe ist es, möglichst hoch das Knie zu heben. Das nennen wir Kniehebelauf. Und wenn du das 20 bis 30 Sekunden gemacht hast, wirst du sehen, du bist nicht nur außer Atem, sondern der Schweiß läuft dir schon langsam beginnend quasi die Schläfen herunter, weil es ist wirklich schweißtreibend. Also Kniehebelauf ab und zu mal gemacht, ist ein kleines Ausdauertraining für zu Hause.
Ja, da komme ich wahrscheinlich schon viel schneller ins Schwitzen. Vielen Dank, Ingo. Das war wieder sehr aufschlussreich. In der nächsten Folge soll es mal um die Frage gehen, was wirklich hinter Problemzonen unseres Körpers steckt.
Ja, Problemzonen in aller Munde, nur wer weiß, wo sie liegen. Und bei dem einen liegen sie vielleicht ganz woanders, als man sie vermutet. Aber Problemzonen, spannendes Thema, da freue ich mich drauf.
Vielen Dank, Ingo. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bleibt fit und gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.